Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach. Und der?
Fabian Ratzak. Servus Justin und alle Zuhörer da draußen.
Servus Fabian. So, heute begeben wir uns mal in die wunderbare Welt der Kompressionen und der... Ja, das Lautermachen und das Leisermachens des Tons durch externe Hilfsmittel. Wir komprimieren unsere Fehler und boosten unsere Skills mit Hilfe von unserem Technikmeister, dem Geronimo. Hallo Gero, grüß dich, dass du wieder hier dabei bist.
Ja, schön wieder da zu sein.
Dass du dabei bist.
Wir haben eine weitere super spannende Effekt- und Technikfolge, was immer wieder sehr... für sehr viel Aufklärung sorgt und auch bei mir immer für sehr viel Bewunderung und Faszination und ein weiterer Tropfen in diese Liebe für Effekte und für generell Sound reingibt. Und so, da muss ich echt sagen, seitdem ich mit Geronimo zu tun habe, hat sich da bei mir ordentlich was entwickelt, einfach was das Interesse an solche Sachen angeht. Und ja, und heute reden wir über ein Thema, wo ich mich schon länger und Fabian und auch der liebe Robin, der in der Jury sitzt. Jury, sag ich immer. Mein Gott.
Jury. In der Jury.
Robin ist quasi unser Dieter Bohlen.
In der Jury. Ja, genau. Er gibt dann immer den Daumen hoch und Daumen runter, ob irgendeine Info gut oder schlecht war. Da sitzen, haben wir uns gedacht, boah, Kompression, oft von gehört. Ach, aber noch nie so wirklich verstanden. Ja, genau, doch nicht verstanden. Es gibt böse Zungen, die sagen, hey, nimmst du gewissen modernen Spielern, was ist denn Charlie Robbins, einen Manu Fernandez, Ichi Kanito, Tim Hens, nimmst du denen die Kompression weg, klingen sie auf einmal dann nicht mehr so, wie sie auf Instagram klingen. Mhm. Und dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen, was die Kompression eigentlich, der Kompressor oder so wie auch ein Noise Gate oder so, eigentlich in unserem Gitarrenspiel zu suchen hat, was das für eine Aufgabe ist und wie das unser Gitarrenspiel auch pimpen kann. Jo, ich würde sagen, Geronimo, wir legen los. Gehen wir doch erstmal rein und wir haben ein bisschen Setup aufgebaut. Ich habe mein FM9 hier. Was hast du denn jetzt da?
Ich habe ein analoges Setup aufgebaut. Ich habe ein Vox AC15 C2. Ich habe eine Tele. Ich habe dazwischen mein Pedalboard mit verschiedenen Zerrern und Delay und Reverb und habe uns davor für diese Folge einen Diamond-Kompressor gegönnt. So in der alten Version. Aber ein sehr gut klingender Kompressor, wie ich finde.
Hast du den jetzt extra für den Kompost
für den Kompost habe ich den nicht extra gekauft.
Wie komme ich denn auf Kompost, bitte? Hä? Ja. Mein Gehirn. Geil. Zu viel im Gym gewesen, Muskeln. So, wie hast du den extra für den Podcast geholt oder war das schon Interesse, sowas zu holen?
Den hatte ich schon da, den konnte ich gebraucht, relativ preiswert erstehen. Es ist auf jeden Fall ein schönes Pedal, was, ich mag das Adjektiv nicht, was in Bezug auf Technik, aber es klingt im wahrsten Sinne des Wortes sehr musikalisch. Also man muss schon sehr viel Kompression anwenden, dass er jetzt das Spiel stört. Genau.
Bevor wir in die Kompression reingehen, was also genau
ein Klassiker.
Ist, nur an den Fabian noch. Fabian, hast du denn in der Zeit mit deiner Karriere, ich glaube, bei mir ist das klar, dass die meisten Leute wissen, ich habe davon keine Ahnung, aber hast du schon mal eigene Kompressoren gehabt in Form von Pedalen oder wie hast du das bis jetzt?
Ich habe mir tatsächlich so einige Pedale mal geholt, das ist ganz gruselige Boss CS3, glaube ich, oder welches das ist. Ne? Also klar, man muss damit umgehen können, das ist das Problem. Und ich war immer ein ziemlicher Feind von Kompressoren. Ich mag eigentlich komprimierte Sounds nicht so gerne. Allerdings merke ich halt immer wieder, gerade bei Clean Sounds ist es manchmal unerlässlich. Du brauchst so ein bisschen eine Art von Kompression, um dich gut durchsetzen zu können, ne? Damit du nicht diese extremen Peaks hast. Aber ich bin da jetzt auch überhaupt kein Experte, was Kompressoren angeht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Folge. Denn bei mir ist das immer so ein bisschen, ja, ich drehe mal hier ein bisschen. Ja, jetzt passt's.
Ja.
Ne? Also ich habe nicht so wirklich Ahnung, was da passiert.
Wollen wir mal der trockenen Theorie ein bisschen Raum geben?
Ja. Gehen wir gerne der trockenen Theorie
in den
Raum. Ja. Wir reden über Kirchentonleitern. Kompression natürlich.
Andere Theorie. Oder über Kompost. Der Podcast für alles. Okay. Wir fangen mal aus der ganz trockenen Tontechnik-Sicht an, was so ein Kompressor eigentlich ist und was der macht. Ein Kompressor ist im weitesten Sinne ein Regelverstärker. Das heißt, es ist ein Gerät oder eine Vorrichtung, die Lautstärke automatisch regelt. dafür ist es wichtig, egal ob es jetzt ein Gitarrenpedal ist oder ein total ausgefuchstes Plugin, so ein paar, ein bisschen die Grundparameter von einem Kompressor zu verstehen, um den einfach richtig einstellen zu können. Und der allerwichtigste Parameter ist in der Regel Threshold, der Schwellwert. Der heißt bei Pedalen oft einfach Sustain oder Comp oder irgendwas, aber im Endeffekt geht es darum, dem Kompressor einen Arbeitspunkt zu geben. Was ein Kompressor macht. Wir setzen also unseren Threshold-Wert fest. Sagen wir mal, der Einfachheit halber minus 10 dB. Wenn wir jetzt diesen Threshold überschreiten, setzt der Kompressor ein und regelt die Lautstärke wieder runter. Wir haben, das ist jetzt bei den Gitarrenpedalen oft fix, bei Studiogeräten meistens einstellbar, die Ratio. Die sagt, beziehungsweise gibt vor, wie viel der Pegel bei der Threshold-Überschreitung runtergeregelt werden soll. Beispielsweise, wir haben unseren Threshold bei minus 10 dB. Wir überschreiten ihn um 1 dB, sprich, wir sind bei 1 dB über diesem Threshold und haben eine Ratio von 1:4 eingestellt. Dann wird diese Überschreitung von 1 dB Wir haben die Ratio von 1:4, wir überschreiten 4 dB und das Signal wird insgesamt nur 1 dB lauter als über dem Threshold.
Das heißt, okay, wenn wir haben, nochmal aus Line, damit ich es verstanden habe, der Threshold minus 10 dB, wir spielen eine Note, wir geben ein Signal rein, die lauter ist als diese minus 10 dB.
Genau.
Und der jetzt zum Beispiel lauter ist da minus 6 dB, das geht ja nicht.
Genau.
Das ist so komisch, dass das bei den dBs auch so krasse Minuswert ist, das irritiert mich auch immer total, dass irgendwie ein gutes Signal ist minus 16 dB, so, hä?
Ja.
Okay. Das heißt, minus 6 dB, sag ich mal, ist unser Ton und der Ratio, der regelt das dann so runter, dass es quasi nur minus 9 wäre, oder? Bei einem
Eisen. Genau, richtig, ja.
Okay.
Genau, also dass wir im Prinzip ein gleichmäßigeres Signal bekommen.
Mhm. Okay, ganz kurz noch. Das ist wieder jetzt schon super spannend für mich. Threshold, ab da fängt er an zu wirken und Ratio regelt, okay, wie krass zieht er den, wie viel Spielraum geben wir ab diesem Punkt,
richtig,
wo der Threshold überschritten worden ist.
Richtig,
okay, genau. Und das heißt, wenn wir den Ratio krass aufziehen, dann heißt das, nein, ihr könnt hier bis zur Grenze und nicht weiter.
Ja.
Und wenn wir den Threshold ein bisschen runterdrehen, dann heißt das, ja, komm ruhig rein, bleib noch ein bisschen, aber nicht zu viel. Also das heißt, wir klären, wie weit das Signal oder das Pegel rein darf.
Also da kann man schon relativ viel machen, so zum Vergleich. Ein Limiter ist auch im weitesten Sinne ein Kompressor, der wird in der Audiotechnik auch sehr oft benutzt. Und beim Limiter ist es oft so, oder eigentlich ist das der Sinn eines Limiters, den Threshold relativ hoch zu setzen, dann aber den Ratio sehr, sehr krass einzusetzen. Also meistens so viel, wie es das Gerät hergibt, dass wenn jetzt bei einer PA zum Beispiel der Threshold überschritten wird, ist der Limiter dazu da, vor Übersteuerung zu schützen. Und dann wird einfach sobald dieser Threshold, der relativ hoch eingesetzt ist, überschritten wird, wird einfach sehr hart runterkomprimiert. Und das ist einfach so ein Extrembeispiel, wo da halt sehr lange nichts passiert und dann geht's in die Vollen.
Also es geht nicht mehr lauter dann.
Genau,
ja. Auch praktisch.
Ja.
Weil ich habe vorhin schon überlegt, als du gesagt hast, okay, ab dem Punkt wird das Signal kleiner gemacht, wenn man über den Threshold rüberkommt, da dachte ich mir, hä, ist das da nicht ein Limiter? Aber okay, ein Limiter arbeitet noch mit einem krasseren Threshold und mit der Ratio quasi.
Genau, ein Limiter, der macht einfach möglichst ab diesem Schwellwert komplett zu, bleibt bis dahin unbeeinflussend. Jetzt
nur beim Maximalwert quasi setzt er ein.
Genau, ja. Also so im PA-Bereich, da wird man dann so um die 0 dB rum, also beziehungsweise so knapp unter 0 dB, um dann halt einfach Clippings zu vermeiden. Mhm. Das wäre ein sinnvoller Threshold bei einem Limiter. Für einen Bass übrigens auch ganz sinnvoll. Bassisten benutzen ja auch ganz gerne Kompressoren. Einfach, wenn geslappt wird, dass man da halt nicht voll die Pappen aus dem Amp raushaut, wird da ganz gern einfach ein Limiter benutzt, um da halt diese Peaks abzufangen. Mhm. Genau. Machen wir jetzt mal beim Fachbereich Gitarre weiter, bevor es zu allgemein wird. Also, wir regeln also automatisch unsere Peaks runter. Wir sagen, okay, wir wollen jetzt nur die ganz hohen Spitzen komprimieren oder wir fangen schon niedriger an. Was man bei starker Kompression beachten muss, ist zum einen, man bekommt ein sogenanntes Pumpen, also man merkt, wenn man stark in die Saiten geht, okay, der Kompressor regelt zurück, also der Pegel bricht auf einmal ein, und zum anderen, man holt halt auch die leisen Dinge hervor. Das kann gewünscht sein, das kann aber auch ungewünscht sein.
Wollen wir das mal kurz versuchen, demonstrativ zu zeigen?
Ja.
Das heißt, entweder bei dir oder bei mir, ganz klar, wie du magst.
Also ich kann jetzt mal mit einem ziemlich hohen Kompressionswert, also mit einem ziemlich niedrigen Threshold sozusagen starten.
Nee, also okay, damit aber die Leute, niedriger Threshold heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, -2, -3 oder...
Das
meinst du eher dann niedrig als unter -10? Weil das finde ich manchmal eben noch ein bisschen verwirrend, wenn man von niedrig sagt und man ist
in genau, Minusbereich also
bei den dBs.
Das ist so ein bisschen paradox. Das
kommt auf Kompressortypen drauf an auch, ne?
Ja, also niedriger Threshold bedeutet in der Regel viel Kompression. Also wenn wir jetzt einen Threshold von -30 dB haben, setzt der Kompressor einfach schon bei einem niedrigen Eingangspegel ein und komprimiert mehr von dem Signal. So, das ist damit gemeint. Also niedriger Threshold gleich mehr Kompression.
Ja, okay.
Ich würde einfach mal ein A ohne Kompressor reinhauen. Mhm. Und dann mal mit Kompressor. Mhm. Da merkt man, okay.
Ploppt so in sich ein, ne? Dieses Country-mäßige.
Das sackt so ein bisschen ein. Das ist halt für die Feinheiten, das ist wunderschön, weil die halt sehr gut rauskommen. Aber es ist jetzt, ein starker Kompressor ist kein Always-On-Effekt. So, und das ist auch so ein bisschen das, was viele am Kompressor nervt, ist, dass man halt so diese Limitierung auch merkt. Dazu muss ich sagen, der Kompressor, den ich hier habe, der macht es einem auch relativ leicht, weil der nur 3 Knöpfe hat und nur einer so wirklich die Kompression bedient. Also da hat der Hersteller einem schon sehr viel Schrauberei abgenommen. Das ist jetzt bei dem Boss CS3, den Fabian erwähnt hat, der ist da halt echt tricky. Da kriegt man auch ganz gute Sounds mit hin, aber man muss halt echt viel schrauben, weil der zum Beispiel auch nochmal einen Attack-Regler hat, der auch relativ viel ausmacht.
Das wäre jetzt zum Beispiel hier, ich habe jetzt in meinem FM9 jetzt auch einen Kompressor, einen analogen Kompressor, der hat auch verschiedene Regler, da will ich gleich drauf eingehen.
Ja.
Weil ich habe jetzt hier neben dem Threshold und der Ratio die Attack Time und die Release Time und noch so eine Kurve und noch so einen ganz anderen Kram. Aber damit ich das auch mal kurz einfach gesehen habe und auch gehört habe, ich muss mal kurz das Mikrofon weglegen, lass mich das auch mal versuchen, dass ich mal jetzt genauso, wie du es vorhin angesprochen hast, Threshold auf -10 dB und die Ratio, die soll ich dann auf 4 stellen, meinst du?
Ja, wobei der 1 zu 4, ich verwechsel das auch immer.
Ich kann bei der Ratio nur Zahlen auswählen.
Dann mach mal 4. Mhm. Beim Threshold, das war jetzt nur ein Beispielwert, der ist halt natürlich immer von dem abhängig, was du an Eingangspegel gibst. Mhm. Aber da, ja, kannst du mal so -20 schon probieren.
-20? Alles klar, okay, warte, dann mache ich mal -20. So, jetzt erstmal ohne Kompressor. Und mit?
Ja, da kannst du mit dem Threshold noch weiter runtergehen.
Und runter heißt jetzt auf -30 zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Einfach ein bisschen rumspielen.
Und nochmal jetzt mit. Also ich sehe hier auf alle Fälle in der Kurve, das ist ganz nett beim FM9, da sehe ich quasi so eine Linie und dann das Eingangssignal und sehe ab, wo das Signal quasi gecuttet wird. Mhm. Thank you.
Genau.
Ja, ich glaube, man merkt schon, wie, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen blöd gemeint, aber wie dünn, ich sag mal, Anführungsstrichen dynamischer das ist, weil es einfach weiter hoch und runter geht vom Lautstärkepegel, ja, wenn ich so reinspiele, wenn kein mhm, Kompressor aktiviert ist. Und sobald der Kompressor da ist, dass man da merkt, okay, es ist eine Beständigkeit eher mehr in der Lautstärke drin. Mhm.
Ja. Ist, glaube ich, auch nicht ganz unentscheidend, wo der Kompressor sitzt, ne? Ja. Also bei der Gitarre meistens natürlich vor dem Amp, mhm, würde ich ja, mal so vermuten. Auch,
genau, ja.
Genau, aber du kannst ihn ja auch dahinter packen, theoretisch.
Genau. Ne?
Das hat einen anderen Effekt.
Ja, die Gitarre ist da auch ein bisschen Spezialfall, weil wir auch mit anderen Elementen arbeiten, die Kompression hinzufügen.
Der Amp zum Beispiel.
Ja, oder? Genau. Hauptamtlich die Verzerrung, ja. Also jetzt, um mal ein Paradebeispiel für einen Verzerrer, der viel komprimiert zu nennen, ist halt der Tube Screamer, der klassische. Da merkt man, okay, irgendwie das macht ihn als Booster vielleicht auch so gut, aber so als reiner Verzerrer, da merkt man schon so, das ist irgendwie schon ein bisschen arg, zumindest für meinen Geschmack. Mhm. Genau. Ich würde aber, das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber der Kompressor vorm Amp sitzt da eigentlich schon ganz gut, außer man weiß genau, weshalb man den jetzt in Effektloop oder an eine andere Position setzen will, weil er da am effektivsten arbeitet. Sonst nimmt er quasi alles, was dann vor dem Kompressor passiert, auf und das beeinflusst auch den Arbeitspunkt. Also wenn du da halt vorher schon die Kompression, die dein Preamp an sich hat, auch wenn du clean spielst, da ist eine gewisse Kompression da, die gibst du dann halt auch noch mal in Kompressor und das verfälscht halt alles so ein bisschen die Arbeitsweise.
Aber man könnte quasi rein theoretisch sagen, okay, man könnte mit dem Kompressor den so schalten, dass er zum Beispiel nur den Hall von einem Delay, nicht dem Hall, sorry, aber die Echo-Wiederholung von einem Delay komprimiert oder irgendwie nur das Signal, was am Ende von einem Hall ist, komprimiert. Wäre das möglich?
Ist das nicht schon wieder so eine Multiband-Geschichte?
Naja, das kann, also das ist eher ein Routing, eine Routing-Aufgabe, okay, als dass es jetzt da um den Kompressor an sich geht. Also im FM9 kannst du das relativ sicher machen. Mhm. Dass du dann da halt so eine Effektkette baust, dass es quasi nur auf das Effektsignal wirkt. Mhm. Gibt es bestimmt auch Delay-Modelle, die da einen kleinen Kompressor mit drin haben. Ja, das kann man schon machen. Also das ist auch ein kreatives Werkzeug, wenn man das denn will.
Mhm. Aber ich habe immer gedacht, dass der Kompressor auch dafür da ist, Töne lauter zu machen. Das ist man gerade im Clean-Bereich, aber okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, wo ich es gerade sage, verstehe ich es, dass halt eben alle Töne gleich laut sind, aber ich glaube, er macht nicht die Töne lauter, sondern macht die lauten Töne leiser, sodass quasi eben dadurch die Beständigkeit da ist. Oder kann man auch mit dem Kompressor die Töne lauter machen?
Gibt ja noch so ein Make-up-Gain auch, ne?
Oder ist dann quasi genau, so ein, ja, also das ist das, was ganz viele machen, ist, dass sie, ja, der Kompressor, der macht erstmal leiser, also du gibst dem Arbeitspunkt, er regelt alles über diesem Arbeitspunkt erstmal ein bisschen leiser und dann kannst du die Gesamtlautstärke anheben, um dann wieder auf einen ähnlichen Pegel wie im Bypass-Betrieb zu kommen. Damit hebst du automatisch die leisen Sachen an. Also du kannst dir das so vorstellen, du hast da irgendwie ein schönes, luftiges Stück Sahnetorte, das steht auf dem Teller. Du drückst von oben mit der Hand drauf, es wird kleiner und du hebst den Teller einfach hoch und der Boden ist dann trotzdem halt ein bisschen weiter über dem Tisch. So würde ich das etwa erklären.
Also das heißt, man macht das Signal dann für sich lauter und durch den Kompressor kommt halt diese Beständigkeit dann quasi rein.
Genau, ja. Was man halt nicht vergessen darf, die Gitarre ist auch ein Instrument, das so klingt, wie es klingt, weil auch der Ton einen gewissen Pegelverlauf hat. Also wenn du dir in deiner DAW mal so eine einzeln angeschlagene Note anschaust, dann hast du dann da ein Peak, der erstmal sehr weit rausgeht und dann leise abklingt. Und das beeinflusst den Kompressor halt auch. Und es ist ein Werkzeug, was halt auch schon sehr den Klang beeinflusst, wenn man es intensiv einsetzt. Also es ist jetzt weniger was, wo man sagen kann, ah, okay, das ist das Allheilmittel, das verbessert jetzt mein Spiel und macht, dass irgendwie alles gleich und gut klingt. Man muss da schon sehr genau wissen, was man tut. Und vor allem ist auch so Unsauberheiten im Spiel deckt es auch gnadenlos auf.
Die werden nämlich auch nach oben gezogen. Das ist ja das Problem.
Genau, so die kleinen Umgreifgeräusche und so die kleinen Unsauberheiten, wenn man dann die Seite nicht ganz gedrückt hat, das wird auch alles hervorgehoben. Ist allerdings auch das, was zum Beispiel Funk-Gitarristen ganz gern haben wollen. Also zum Beispiel Nile Rodgers und Corey Wong, die benutzen relativ exzessiven Kompressor, weil du da diese perkussiven Geräusche ganz gut hervorheben kannst. Also wenn ihr wollt.
Warte mal ganz kurz. Ich muss da kurz eingrätschen oder nachfragen, ja. Weil jetzt Fabian auch gerade gesagt hat, das zieht das auch mit nach oben.
Ja.
Aber zieht es wirklich nach oben oder zieht es einfach alles auf eine Lautstärke, dass das halt einfach dann gleich laut ist? Weil das ist immer noch das, was ich nicht verstanden habe, dass ich jetzt gedacht habe, eigentlich zieht ein Kompressor nichts nach oben, sondern zieht die anderen Sachen nach unten, sodass das halt eben auf einer Ebene ist.
Er zieht in dem Fall Sachen nach oben, dass du die Gesamtlautstärke von dem Signal dann wieder anheben kannst.
Mhm. Also, dadurch, dass das Signal halt eben so laut ist, hört man dann natürlich auch dann die Fehler mehr und die Unreinheiten.
Also du musst dir das so vorstellen, so die gefühlte Lautheit von deinem Gitarrensound ergibt sich aus den Peaks, die du hast und aus dem Mittelwert und aus den ganz leisen Sachen. So. Das ist dann halt irgendwie so eine wahrgenommene Lautheit. So, du komprimierst jetzt aber deine Peaks, deshalb wirkt das Signal erstmal leiser und dafür gibt's halt diesen Make-up-Gain oder Output oder wie es auch immer heißt, haben eigentlich die meisten Kompressoren, wo du das Gesamtsignal dann wieder an die gefühlte Lautheit, wie es vorher war, anpassen kannst.
Okay, interessant. Ich muss jetzt tatsächlich. Ach nee, hier. Make-up. Ich habe jetzt hier den Auto-Make-up zum Beispiel in meinem
Make-up-Puder.
Kompressor. Make-up, ja, genau. Und ich habe Lock-Ahead-Time. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber ich habe jetzt keinen Make-up-Regler per se. Ich habe nur diesen Auto-Make-up hier.
Ja, genau. Den kannst du einstellen. Ja. Kannst aber auch, glaube
ich, den Wert einstellen. Nee, eben nicht. Den kann ich nur an- und ausmachen, den Auto-Make-up.
Aber das kommt wahrscheinlich auf den Kompressor-Typ drauf an.
Ja. Oder
das kann natürlich sein, dass wenn ich hier einen anderen steht
oder sowas, Master.
Attack, Release Time. Ich guck mal, ob ich noch mal einen anderen Kompressor habe. Was habe ich denn noch so für Kompressor? Das FM9 hat ja ganz viele Kompressoren, aber ich habe ja keine Ahnung, was zum Beispiel ein Studio FB-Kompressor ist. Ich gehe da mal drauf. Da hat sich jetzt von den Knöpfen nichts verändert. Tube-Kompressor. Was haben wir hier? Nee, auch nicht. Auch nur als dieser Auto-Make-up, den ich
Aber das Auto-Make-up, da haben sie das halt wahrscheinlich dir so vereinfacht, dass du da halt einfach den Button drückst und dann das, was du dann an Pegel reduzierst, wird dann am Ende wieder angehoben.
Okay.
Aha, beim Fractal kannst du mit Sicherheit in diese Expert-Funktion gehen und dann kannst du mit dem Ding auch Kaffee kochen. Ich habe das ja auch. Das ist irre, was du da alles einstellen kannst, ist manchmal ein bisschen way too much, wenn du keine Ahnung hast. Ne? Dann wird es schwierig.
Ja, deswegen sind wir hier, deswegen erklärt dir Jeronimo uns das so gut.
Also
okay. Aber was jetzt zum Beispiel, was jetzt aber nicht gemacht wird, weil das hatte ich vorhin auch so gedacht, ist, dass man generell das Gesamtsignal anhebt. Also jetzt nicht im Kompressor, aber dass man zum Beispiel sagt, man dreht den Amp dann deswegen ein bisschen mehr auf zum Beispiel und tut dadurch dann das Signal anheben und dann den Kompressor noch da drauf.
Ja, das ist, das kommt aber aufs selbe raus. Also
genau, das
genau. Ob du deinen Output Gain von dem Kompressor oder Make-up Gain oder wie auch immer das heißt aufdrehst oder den Input von deinem Amp dann wieder aufdrehst oder ob du einen Booster hinter deinem Kompressor hast, den du aufdrehst, das ist alles dasselbe. So, da geht's halt nur darum, dass das Signal dann in seiner Gesamtheit, so an der Kompression ändert das an sich nichts, aber du hebst das Signal in seiner Gesamtlautstärke wieder an, weil du ja vorher einfach Lautheit weggenommen hast, dadurch, dass du da Peaks beschneidest. So. Das ist einfach das und dadurch automatisch holst du dann halt Feinheiten auch nach oben.
Der gute Robin aus der Regie hat einen sehr schönen Vergleich hier reingeschrieben, dass man quasi sagen könnte, ohne Kompressor wäre wie ein Flüstern, was 20 dB ist, dann wäre das Schreien 100 dB und mit Kompressor und Make-up-Gain wäre das Flüstern 50 dB und das Schreien 80 dB. Also quasi, es nähert sich alles an einem Wert an und ist nicht so weit gespreadet.
Ja.
Verstehe.
Okay.
Beispielsweise auf meiner Stimmspur für einen Podcast packe ich auch oft nochmal einen Kompressor drauf, der dann einfach, wenn ich jetzt mal lauter spreche oder näher am Mikrofon dran bin, dann so ein bisschen die Spitzen abfängt, dass dann der Zuhörer nicht die ganze Zeit nachregeln muss. Ah, okay, da redet jetzt jemand leise.
Gehen wir da mal kurz rein.
Guter Punkt. Das
Problem haben wir. Ich habe bis jetzt auch nie einen Kompressor hier auf diese Spuren gelegt. Aber ich merke dann, ich sitze dann immer manuell da und das nervt voll und mache dann, wenn jemand wieder sauna am Mikrofon war, mache ich das dann runter und wenn er wieder weiter weg war, mache ich das wieder lauter. Also kann man da einfach auf jede Spur quasi einen Kompressor legen. Ja. Aber wie würdest du den denn dann einstellen? Machst du das dann intuitiv oder gibt's da, könntest du sagen, es gibt einen guten Richtwert hier, wenn du eine Stimme hast, mach da mal ruhig so Threshold minus 15 und Ratio 1:0 oder so.
Ja, also ich würde Threshold ist mal abhängig vom Eingangspegel, den mache ich dann auf Sicht.
Also mehr du oder guckst quasi wie,
Sicht
wie
und Gehör. Genau,
bei der einen Spur, wie hoch ist der Pegel und dann tust du dementsprechend den Threshold anpassen.
Genau, also ich würde mir da die lauten Passagen raussuchen und würde dann gucken, wie muss ich den Threshold setzen, dass er dann die Passage runterregelt. Ich würde für Stimmen 2:1 oder 1:2, ich vergesse es immer. Naja, auf jeden Fall so eine Ratio von 2:1 bis 4:1 empfehlen. Mhm. Bei den Attack-Release-Zeiten, so bei Attack 50 Millisekunden, bei Release so 200 Millisekunden.
Mhm. Okay, da machen wir nämlich ab jetzt einen Cut in der Podcast-Folge. Ja. Jetzt ist Kompressor auf der Podcast-Folge drauf und davor nicht. Dann mache ich das extra im Nachbearbeiten. Zack, jetzt ist der Kompressor drauf an unsere Zuhörer da draußen. Und davor wäre nicht, damit ihr mal den Unterschied hört, wie was mit komprimierter Stimme und ohne klingt. Ah, interessant. Attack und Release hatten wir ja schon mal auch bei unserer Delay oder bei unserer zeitbasierten Effektfolge so ein bisschen besprochen. Das heißt halt einfach nur, wie schnell der Kompressor aktiviert wird und wann er wieder sich loslässt quasi oder wann er wieder deaktiviert wird.
Genau, also das ist auch entscheidend, wenn es um dieses sogenannte Pumpen geht, dass man dann zum Beispiel den Attack-Wert so setzt, dass er dann halt nicht direkt zu den ersten Peak abfängt, sondern halt ein bisschen später einsetzt. Also mit Attack stellst du quasi ein, wie lang dieser Threshold überschritten sein soll, bis der Kompressor einsetzt.
Lass mich das mal kurz ins Extreme machen mit dem FM9 hier, weil ich habe hier auch Attack und Release.
Ja, mach mal. Guter Plan.
Ich gehe jetzt mal hin und mach mal, was wäre denn so ein extremer Attack-Wert? 0,1 Millisekunde?
Ja. So, mach mal so gering, wie du kannst.
So gering, wie ich kann. Okay, so gering, wie ich kann, ist 0,1 Millisekunde.
Ja.
Das heißt, ich kann hier so hart reinballern, wie ich will. Er lässt einfach nichts durch, weil es wahrscheinlich direkt irgendwie funktioniert. Ich mach mal jetzt ganz wenig. Jetzt nochmal wieder ganz, also 0,1 Millisekunde. Also das Signal ist deutlich.
Ja, jetzt squishy, wie man so schön sagt, ne?
Okay. Ich mache jetzt den Kompressor nochmal aus. Aber da ist was runtergefallen. Kompressor nochmal an. Ah! Ja, ich glaube, ich höre, was du meinst, Fabian, mit dem Swishy.
Das
ist sehr, sehr abgehakt.
Es ist so, als ob dich beim Laufen jemand festhält. So fühlt sich das an. Ne? Irgendwie so ganz merkwürdig. Also für die Ohren, für mich. Da kommt immer drauf an, was man machen will, natürlich auch. Ne?
Jetzt vor allem mit den Leerseiten hört man, wie das dann direkt stark komprimiert wird. Ich mache mal die Attack-Time ein bisschen wieder runter, also wieder größer sozusagen. zwar deutlich angenehmer, wenn die Attack Time wieder ein bisschen größer ist. Das ist jetzt auf 12 Millisekunden.
Was auch schon ein ziemlich schneller Attack ist, aber es werden halt eben die ersten Transienten, die werden noch durchgelassen.
Stimmt, ich sehe, es geht bis 100 Millisekunden. Tschüss. Jetzt klingt ja schon fast wie verzerrt quasi. Oder höre ich einen Kompressor gar nicht, weil die in 100 Millisekunden noch gar nicht um sind?
Nee, den hörst du schon noch einsetzen.
Ja, ja. Okay, interessant. Mhm. Aber die Release-Time, wie will man an... Also, weil ich möchte, dass der Kompressor die ganze Zeit ja aktiv ist. Warum ist denn dann eine Release-Time da?
Naja, weil er ja dann auch irgendwann das Komprimieren aufhören muss.
Okay.
Bei der Release-Time geht es halt darum... Nach welcher Zeit der Kompressor quasi wieder aus seinem Kompressionsmodus, also du aktivierst quasi die Funktion des Kompressors, wenn du den Threshold überschreitest, und mit der Release-Zeit definierst du, ab welchem Punkt der Kompressor wieder aufhören soll damit.
Ja, ganz kurz, jetzt hat Robin auch zum Beispiel gerade gefragt, ist das Spiel doch mal leise, aber da würde es doch gar keinen Effekt für geben, weil der Kompressor ja gar nicht, wenn ich jetzt leise spielen würde, ja gar nicht aktiviert ist, weil ich ja nicht diese dB-Zahl überschreite, oder?
Doch, wenn du einen starken Kompressor hast, dann ich kann es besser vorführen, als es zu beschreiben. Soll ich es mal zeigen?
Ja, gerne, mal. Weil, wie gesagt, ich dachte, ein Kompressor wird dann aktiv, wenn ich halt eben diese minus 10 dB irgendwie erreiche. Und wenn ich aber unter denen spiele, dann ist doch da ganz egal, ob ich einen Kompressor habe oder nicht.
Ja, aber da sind wir wieder bei der Geschichte, dass du halt auch die Möglichkeit hast, dadurch, dass du so diese ganze laute Sahne, die wir eingestampft haben, dass du die nicht mehr hast, um dir quasi dein Lautstärke-Limit vorzugeben, kannst du auch alles das, was da drunter liegt, kannst du ein bisschen hochholen. Mhm. So, also ich kann jetzt mal mit einem starken Kompressorwert, ich versuche mal ganz leise.
Jetzt, was heißt jetzt bei dir ein starker Kompressorwert?
Ich habe jetzt bei dem Diamond den Comp-Regler so auf 15 Uhr. Also das sind so 75% von dem, was er an Kompression kann.
Und das heißt jetzt, dass der Threshold sehr niedrig ist, sehr hoch ist? Oder was bedeutet
sehr,
das jetzt?
Sehr, sehr niedrig, ja. Also das heißt, der Kompressor schon sehr früh einsetzt zu komprimieren.
Okay. Mhm.
Ohne Kompressor? Bin eben an die D-Seite gekommen mit meinem Zeigefinger, hat man sofort gehört.
Das ist jetzt mit oder ohne gewesen?
Das ist mit.
So mit.
Okay.
Wenn ich jetzt wieder voll reingehe, da habe ich halt wieder. Aber so diese ganz leichten Sachen, so das Pickgeräusch. Das ist halt alles da. So, das können wir hörbar machen, weil wir eben so diese ganzen lauten Sachen beschränken.
Ah, okay. Er gleicht das quasi an. Auch wenn du leise spielst, ist dann trotzdem halt konstant. Na, deswegen benutzen Funk-Gitarristen das so gerne, damit dieses Konstante, dieses Perkussive mit dabei ist und auch nichts unregelmäßig laut leise ist, sondern so ein, oder? Ist das weit verstanden? Ich glaube schon.
Ja, nee. Soll ich nochmal hier funky vergleichen?
Ja,
bitte, funky. Bitte. Unbedingt.
Also ohne Kompressor. Mit Kompressor jetzt mal auf einem moderaten Wert.
Ja, das klingt alles glatter.
Ne? Ja. Also man hat irgendwie so ein, ja, es klingt halt alles wie aus einem Guss. Man hat halt auch so ein bisschen so dieses Perkussive, was halt mit dem Pick gemacht wird, das kommt einfach ein bisschen besser hervor. Mhm.
Wird das nicht quasi dann enhanced oder ist das falsch?
Wie meinst du?
Es gibt ja auch sogenannte Enhancer. Das ist ja nochmal so ein anderer Effekt, glaube ich. Das war zu stehen. Wird das nicht dann automatisch dann auch so ein bisschen angehoben oder Enhancer?
Keyhands. Ach, das Ding, glaube ich, das ist aber eine ganz andere Baustelle. Also das.
Ah, okay. Dann wollen wir nicht da vertiefen. Ich dachte nur,
genau, ja. Ich glaube, das ist so Richtung Psychoakustik-Effekte. Das ist dann noch mal ein weiteres Thema. Auch eine spannende Sache, aber ja.
Ja, jetzt nicht in diesem Gas heute.
Ja. wo das der Kompressor ja auch viel benutzt wird, ist dann halt eben bei diesen ganzen cleanen Tapping-Geschichten zum Beispiel oder auch bei so modernen Techniken wie eben zum Beispiel die Selective Picking, wo du ja viel mit Hammer-Ons from Nowheres arbeitest, die ja erstmal, also Selective Picking ist ja, ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil es ist eigentlich nur eine Mischung aus, man schlägt was an und man hämmert von Nowhere, also man hämmert ohne anzuschlagen auf eine andere Seite. Aber du hast natürlich dann die Pick-Attack, der relativ laut ist, verglichen mit der linken Hand-Attack, der ja relativ leise ist. Und ich glaube, ohne Kompression oder ich habe es ja auch schon mal ausprobiert, ohne Kompression hörst du halt die linke Hand im Vergleich zur rechten Hand gar nicht. Und ich glaube, da brauchst du viel Kompression, damit halt eben, ich sag mal, die Pick-Attack-Noten genauso laut sind wie die linke Hand anschlagst. Also die Noten, die dadurch entstehen, dass du mit der linken Hand quasi nur auf die Seite haust oder auf den Bund drauf haust. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Effekt haben möchte, dass sowas funktioniert, dann brauche ich wahrscheinlich auch einen sehr niedrigen Threshold-Wert und eine krasse Ratio, oder?
Also ich würde auf jeden Fall den Threshold relativ niedrig ansetzen. Ich würde auch den Attack-Wert sehr gut ausklügeln, dass du halt eine weiche Abregelung hast. Du kannst jetzt bei deinem FM9 wahrscheinlich sogar sagen, ob es ein Soft-Knee oder ein Hard-Knee-Kompressor ist oder sogar in verschiedenen Stufen das regeln, weil das hat auch Einfluss darauf, ob er jetzt ab Threshold quasi hart in die Kompression eingreift oder ob er dann da so eine weiche Kurve draus macht. Das ist ein
Soft-Knee, Hard-Knee.
Genau, ja, das ist diese Hard-Knee-Soft-Knee-Thematik.
Mhm. Aber mit ja, Knie ist quasi in meiner Kurve der Bruch gemeint.
Genau. Quasi,
oder? Wenn ich jetzt, ja, ich hab ja hier eben so eine Kurve, die ich visuell sehen kann. Quasi wie so eine, ach, wie nennt man das in der Mathematik? Hat einfach so eine Linie. Und da gibt es dann irgendwann so einen gewissen Bruch, wo es halt eben dann steiler wird oder niedriger wird. Und dieser eine Bruch, den meinst du mit Knie wahrscheinlich, ne?
Genau, ja. So, da gibt es halt ein Hard Knee, hat klassischerweise dann einfach einen scharfen Winkel. Und ein Soft Knee ist dann einfach nur Kurve, dass der weich abregelt.
Mhm, verstehe, okay,
interessant. So, es gibt auch bei Plugins oder ich glaube, es gibt auch analoge Kompressoren, wo man das dann nochmal, wo man dann Zwischenwerte regeln kann, aber das ist, wenn man die Möglichkeit hat, auch ein ganz sinnvoller Parameter. Ich meine, so die Gitarristen, auf die du jetzt angespielt hast, die spielen ja auch über Plugins. Mhm. Da kann man relativ viel rausholen. Also Tim Henson, ich weiß nicht, ob der da so mit in die Riege gehört von der Stilistik, die du angesprochen hast. Aber der hat auch relativ viel Kompressor auf der Gitarre und hat halt auch eine Technik, der das halt sehr zugutekommt, wenn er halt so perkussiv spielt und ja.
Ja, klar. Oder auch jetzt zum Beispiel auch aus Deutschland oder aus Wiesbaden hier von da drüben. Ich gucke quasi drauf. Der gute Manuel Gardner Fernandes, der ja eben sehr perkussiv mit der rechten Hand spielt und dann so Tapping-Sachen zwischendurch reinbringt. Und ich glaube, ohne Kompression würdest du die Tapping-Sachen wahrscheinlich gar nicht richtig hören, neben dem krassen, starken, perkussiven rechten Hand.
Besonders halt beim Clean-Sound nicht, ne?
Das ja, genau, besonders halt beim Clean-Sound, die Sache. Ja. Das, was mich zu einer weiteren Frage führen würde, wenn wir da dies ganz kurz abschweifen möchten, und zwar, jetzt haben wir ja viel über Clean Sound gespielt und Clean Sound gesprochen, aber Clean Sound interessiert den lieben Justin nicht, weil wann spielt Justin Clean? So gut wie nie.
Aber verzerrt ist doch schon komprimiert.
Genau, jetzt ist halt nämlich meine Frage, kann ein Kompressor auch einen Effekt haben, wenn ich jetzt einen High-Gain-Sound zum Beispiel fahre?
Ja, das kann er.
Wenn du das möchtest?
Ja, also da will ich jetzt auch keine pauschalen Aussagen treffen, aber wenn du mit viel Gain spielst, hast du schon durch deine Verzerrung bedingt ein hohes Maß an Kompression. Das merkst du allein schon daran, dass dann deine Single Notes ewig ausklingen können, wenn du das willst. Ich habe allerdings auch was bei meiner Recherche, weil mich hat mal interessiert, so welche Gitarristen spielen eigentlich mit richtig viel Kompressor. Habe ich auch rausgefunden, dass David Gilmour Justin, es geht um Gefühl. Trigger word.
Justin, er hat den Chat verlassen. Justin.
Nee, dass David Gilmour sogar vorm Big Muff, was ja auch schon ein relativ derbes Fass ist und auch schon viel Sustain bietet, hat er oft nochmal einen Kompressor davor gehabt. Und ich habe hier auch ein fast Face-artiges Pedal, das ist jetzt nochmal ein bisschen andere Art Fass. Aber das mit dem Kompressor davor, das ist schon ein ziemlich epischer Sound, obwohl es viel Verzerrung hat, aber das macht es alles nochmal glatter und irgendwie, das ist halt wirklich mächtig. Von daher kommt immer drauf an. Wenn du jetzt einen Engel spielst, der an sich schon sehr, sehr dicht ist vom Sound, wird ein Kompressor da weniger Auswirkungen haben, beziehungsweise machst du dann halt eher Sachen kaputt, als jetzt bei einem Amp, der relativ rau klingt. Wenn du jetzt da einen Orange oder sowas spielst und den dann halt weit aufreißt vom Gain her, da kann ein Kompressor sachte eingestellt, kann das alles dann nochmal ein bisschen dichter machen, einfach ein bisschen glatter.
Nimmt den Druck ein bisschen auch weg, ne?
Ja.
Oder? Kam gerade aus der Regie.
Nimmt den Druck weg. Würde ich so nicht
beim
sagen.
Beim verzerrten Signal? Okay. Meinst du nicht? Okay.
Nee, also ich finde, wenn man mit ordentlich Distortion spielt, was halt eher der Effekt ist, ist, dass es halt so im ersten Moment hat man so das Gefühl, okay, das bläst es nochmal richtig auf, aber es nimmt halt so ein bisschen die Definition weg.
Mhm. Okay. Ich meine, okay, ich glaube, das ist das, was Robin auch meint. Ja. Er hat geschrieben, killt den Punch, wird dann zu schwammig. Okay. Das ist wahrscheinlich das, was gemeint wird. Ja. Dass halt einfach durch dieses Aufblähen die Präzision auch wieder fehlt. Schade, ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass Kompressoren der Game Changer in meinem Spiel wird und jede Note dadurch noch brillanter und singelnder wird auf 13 Noten die Sekunde. Sehr schade.
Der ist der Game Changer in deinem Spiel, aber da hatten wir ja schon eine Folge. Also alles das, was man gerne so an Druck und Klarheit und spielt mit dem EQ. Da geht ganz, ganz viel. Okay. Gerade wenn ihr digital unterwegs seid, ihr könnt euch ja den EQ überall hinschieben und so. Da würde ich dann halt eher mit rum experimentieren als mit einem Kompressor, weil ein Kompressor ist ja ein Tool, was den Sound an sich schon ziemlich stark beeinflusst.
Und weniger Gain. Mehr Definition.
Ja.
Ist Fakt.
Das
ist Fakt. Doch, ist Fakt, Justin. Vertrau uns da. Das ist Fakt. Du setzt dich besser durch. Es ist einfach so.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich so jetzt gerade auch, ich sag mal wirklich aus der Solo-Perspektive, in der ich unterwegs bin, mit den hohen Geschwindigkeiten, den hohen Noten, ob man das so sagen kann. Weil dann ja auch wieder mit wenn du Gain wieder runterziehst, fehlt dann ja auch wieder was, finde ich, auch ein bisschen irgendwie. Aber es ist auch eine Gefühlssache. Mir wurde auch mal gesagt, wenn du dich halt einfach mit mehr Gain wohler fühlst in deinem Spielgefühl, dann hau den Gain halt auf, so. Und das ist auch immer das Erste, was ich tue, dass ich den Gain natürlich hochhebe. Was jetzt auch nicht heißt, dass man natürlich auch nicht ohne Gain spielen kann, aber ich finde es dann doch mit mehr Gain doch auch angenehmer für mich.
Ja, es macht natürlich mehr Spaß, das ist klar.
Das ist bei dir. Halt, ja, bei diesem High-Speed-Legato-Picking ist das angenehmer, ja. Ich finde aber, das ist eine persönliche Soundpräferenz. Ich spiele auch mit der Zeit immer mit weniger Gain, weil mir halt auffällt, man spielt zum einen sauberer und man hört mehr den Ton von der Gitarre an sich raus. Also Moment,
ich würde kurz einschalten. Ich würde eher sagen, mit mehr Gain fallen die Unsauberheiten halt einfach mehr auf. Wie bei der Kompression auch. Weil du halt natürlich, wenn du irgendwie ein bisschen gegen eine andere Seite kommst, das natürlich direkt dir der Amp zeigt und sagt.
Ja.
Also, dass du nicht sauberer spielst mit weniger Gain, sondern einfach, dass du einfach unsauber, dass die Unsauberheiten halt einfach erst rauskommen, wenn der Gain da ist, oder?
Ja, allerdings mit viel Gain sind meine Tappings wesentlich besser. Das ist halt so,
ja, wenn du Ton, wenn der, du der Ton ist, der Ton ist direkt da.
Ja.
Der Ton ist direkt da, natürlich, aber wenn ich jetzt viel Gain habe und ich komme auch nur so ein bisschen gegen die Seite oder so oder irgendwas
schon
ein bisschen mit, dann ist das ja direkt laut da. Also würde ich nicht zwangsläufig sagen, dass man sauberer spielt, wenn weniger Gain da ist.
Das nicht, aber es geht ja eher darum, im Mix, wenn du jetzt mit der Band spielst oder zu einer Aufnahme, wirst du immer merken, dass die Sounds, die sehr viel Gain haben, die Spaß machen zu spielen und das ist alles geil, aber die setzen sich einfach schlechter im Mix durch. Das heißt, es geht unter mehr. Und dadurch, wenn du weniger Gain benutzt, hast du halt mehr Sound. Mehr Druck?
Ja, Ja, ich verstehe, aus welcher Richtung ihr da kommt. Ich verstehe euch beide da. So ein Teil in mir denkt sich aber auch, okay, jetzt mal wirklich irgendwie ein schneller Picking-Lauf gedacht zum Beispiel. Und wenn jetzt mehr Gain ist, der dann weiter runtergeht, oder ob das nicht eher daher kommt, weil man halt leider nicht sauber genug spielt, dass mit der hohen Verzerrung immer noch die Präzision da ist und dann durch das weniger Gain halt
daran liegt. Ich glaube, es hat was mit dem Sound selber zu tun, weil er, wenn je höher der Verzerrungsgrad ist, so mehr Kompressionsanteil ist ja da und dadurch wird es halt dünner und fisseliger. Ne, irgendwann, ab einem gewissen Punkt natürlich. Ne? Kommt darauf an, wie viel Gain du halt hinzufügst. Meine Erfahrung im Live-Spiel. Ne?
Was du einfach mal probieren kannst, Justin, ist zwischendurch beim Spielen, beim Üben, einfach mal dein Volume-Potty so 10% runter zu regeln und einfach mal damit rumzuspielen, weil das beeinflusst auch dein Gain und da hast du halt so direkte Vergleichsmöglichkeiten und vielleicht auch. Ich meine, das ist ja schon ziemlich, ziemlich komplexes und im technischen Sinne vielfältiges Zeug, was du spielst. Da auch einfach von Part zu Part abhängig. Also jetzt ein Part, wo du dann da Rhythmus-Riffs spielst, der braucht was anderes, als wenn du da schnelle Leads spielst oder einfach mal Leads, wo Töne lange ausklingen sollen. Da einfach mal so ein bisschen experimentieren, was kommt da deinem Spiel und der Musik entgegen.
Ja klar, natürlich bei der Rhythmusgitarre zum Beispiel, da habe ich definitiv weniger Gain als jetzt bei der Leadgitarre zum Beispiel. Aber jetzt echt so aus meiner Erfahrung, wenn ich viel Gain habe, dann und es ist unsauber und ich mache den Gain weg und es wird sauberer, dann hat das doch viel mehr was mit der Spieltechnik zu tun als mit dem Sound. Weil das bedeutet ja zum Beispiel, nochmal, einfach nur damit wir es verstehen. Gain heißt ja auch mehr Kompression. Und wie wir auch am Anfang gesagt haben, heißt das ja auch, dass wenn, wie du ja auch demonstrativ gezeigt hast, Gero, als du ein bisschen gegen die D-Seite gekommen bist, hat man das sofort gehört. Mhm. Das heißt doch im Umkehrschluss, wenn ich einen hohen Verzerrt-Sound habe und ich komme ein bisschen gegen eine Seite, wo ich nicht dagegen kommen möchte, hört man die direkt. Das heißt, dass das Unsaubere ja nicht vom Gain, also der Gain, der pusht das Unsaubere, was man in seinem eigenen Spiel drin hat. Oder?
Da könnte man drüber philosophieren, welchen Spielfehlern der Gain entgegenkommt und welcher eher entblümt.
Ja, weil ich glaube eher, dass High Gain Spielfehler entblümt, anstatt dass er Spielfehler kaschiert. Jetzt auch aus meiner Erfahrung heraus und meine Präzision, mein Pick-Attack etc. ist mit einem hohen Gain-Anteil viel schwieriger als mit einem niedrigeren Gain-Anteil. Ja. Aber ich finde es halt, mit einem niedrigen Gain-Anteil klingt es halt deutlich dünner. Ja. Da fehlt halt dann der Punch, da fehlt die Power einfach, wie wenn ich einen hohen Spielzeit.
Wenn du alleine spielst. Also wenn du alleine spielst, das ist der Unterschied. Da bin ich ganz anderer Meinung.
Wenn ich jetzt als Solist in der Band bin,
nein,
sehe ich das auch so.
Es ist, wenn du jetzt alleine zu Hause spielst, gebe ich dir vollkommen recht. 100%. Ja. Aber wenn du in der Band spielst, hast du genau den gegenteiligen Effekt. Dann hast du dieses sogenannte Fletcher-Munson-Syndrom, wo du halt laut ganz anders wahrnimmst als leise. Weil dadurch werden die Bässe und Höhen dann überdimensioniert und auch durch die Verzerrung wird alles viel dünner und du setzt dich halt schlechter im Mix durch. Es klingt halt alles nach Brei dann mehr. Und wenn du weniger Gain hast, nimm mal so eine Band wie AC/DC zum Beispiel, die haben sehr viel weniger Gain, als jeder von uns denkt. Die setzen sich und die knallen. Das heißt, du hast richtig Druck im Sound. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Ultra-Heavy-Bereich gibt, es vielleicht auch andere Parameter, aber es ist zumindest so meine Erfahrung. Ich mache jetzt auch kein Metal, ne? Aber trotzdem habe ich eine etwas andere Meinung.
Ja, also so die Grundregel ist, so wenig Gain wie möglich, so viel Gain wie nötig. Aber wir befinden uns ja im Bereich der Kunst. Und ja, da sage ich halt so, wenn Justin sagt, das ist sein Sound. So,
absolut, ja klar.
Ja. Gibt's ja auch Bands, da hörst du vor lauter Gain die Gitarre kaum noch.
Aber muss man mal gucken. Also ich habe das Gefühl halt eher, ich würde, bevor ich den Gain-Regler runterregle, bei so einer Person würde ich mir eher erst mal seine Technik angucken und liegt es nicht vielleicht daran, dass zum Beispiel ganz viele Saiten mitschwingen oder solche Geschichten und man halt eben diese nicht hört, wenn der Gain-Sound runtergeregelt ist und sowas. Also eher dann halt eben gerade im Metal-Bereich, gerade in der Metal-Rhythmus-Gitarre oder so, eher dann auf sowas auch achten.
Ja, es kommt halt, also es hat viele Faktoren. Es kommt auch drauf an, welchen Amp du spielst, ob
der ja, genau.
Mit viel Gain einfach noch transparent bleibt oder ob er dann alles zumatscht. So, also das hat, ja, das sind natürlich auch ganz viele Faktoren, viele Facetten.
Ja. Ich glaube, da muss man auch einfach die beiden verschiedenen Welten sehen, weil klar, jetzt bei einem Beispiel wie AC/DC oder Bluesrock, wo generell von der Spieltechnik einfach viel reingehauen wird und einfach viele, der Ton alleine sehr dicht ist, weil halt einfach viel mit dabei ist. Wenn Angus Young in so ein, oder Malcolm Young in so ein G reinhaut, dann ist da ja viel Attack und viel Punch mit dabei. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen, wie wenn jemand 16 auf einer Note quasi spielt. Und natürlich ist dann dort ein weniger Gain-Anteil, gibt dem Ganzen vielleicht mehr Raum, mehr Platz, dicker zu sein. Wenn man da jetzt Gain hochzieht, dann würde es sehr stark matschen, weil halt einfach so viel an Informationen im Ton mit dabei ist, als wenn halt man wenn jemand nur eine einzelne Note quasi spielt. Wenn er die sauber spielt, dass man da wirklich halt nur eine Note hört, da kann man vielleicht, vergleichen wir auch gerade Äpfel mit Birnen so ein bisschen von der Situation her. Aber ich weiß für mich zum Beispiel, für mein Spiel, mehr Gain-Sound macht es nicht zwangsläufig einfacher, weil halt, wie gesagt, das mehr offenbart, wo man Unsauberkeiten hat. So. Weil es halt eben ja auch wieder mehr komprimiert. Aber das ist ja die Lesson, wir reden ja hier über Kompression, das ist ja die Lesson, die wir da auch rausnehmen, dass der Verzerrsound ja auch komprimiert und ein Kompressor an und für sich ja schon auch ist.
Mhm. Ja, und je nach M-Typ wahrscheinlich auch vollkommen anders komprimiert. Ne? Das darf man auch alles nicht vergessen. Jeder Verstärker hat so seine eigene Kompressionsrate, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt so einen Mesa Boogie nimmst oder einen Marshall nimmst, sind das zwei völlig unterschiedliche Welten. Ne?
Ja. Oder auch ein Marshall und ein Marshall.
Ja.
Ein Plexi, genau, also macht was komplett anderes als ein DSL.
Ja. Mhm. Ja. Da ganz kurz, die Regie hat auch gesagt, ich zitiere: Justin hat schon recht. Oh, ich mag den Satz. Mein Ego wird gepusht. Nein, aber Robin bringt hier gerade ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel einzelne Noten verschmieren ineinander mehr, wenn der Gain-Sound hoch ist. Und das so auseinanderzuhalten ist halt deutlich schwieriger, als wenn der Gain-Sound unten ist, wo du halt einfach mehr Platz hast, dass die Noten nicht so ineinander schmieren können.
Aber wenn ich jetzt Hammer-Ons und Pull-Offs spiele, habe ich doch mehr Gain, fällt mir das doch einfach viel leichter. So,
ja, natürlich, weil du musst da weniger Kraft eingeben, aber
verbessere, also jetzt nur mal so ein Übungsgedanke, verbessere ich nicht mal meine
Technik. Aber klarer wird es doch eigentlich mit weniger. Ne? Ja,
verbessere das macht doch eigentlich meine Sinn, Technik, wenn ich weniger Gain nehme.
Boah, es wird klarer mit weniger Gain, weil deine Spieltechnik nicht gut genug ist, dass sie mit viel Gain das richtig macht. Um es mal hart zu sagen. So, wenn ich jetzt, ich geh mal einen High-Gain-Sound. Wir reden jetzt hier mal über Gain. Zu dir mal gezerrt hier. Und ich hab jetzt klar, wenn ich jetzt einem High-Gain ist jetzt, keine Ahnung. Ich bin nicht aufgehört, sorry. Ist so ein Legato-Stuff. Deutlich einfacher als in so einem Clean-Bereich, weil du halt einfach viel direkter, viel mehr Töne direkt mit rauskommen. Aber wenn ich einen Gain-Sound, ist dann auf der anderen Seite jetzt, keine Ahnung was, passiert dann sowas schneller, was in einem weniger Gain-Sound auf einmal deutlich klarer klingt. Weil ich habe jetzt absichtlich sehr extrem andere Seiten mit angeschlagen und über den High-Gain-Sound waren die halt stärker zu hören als über den Crunch-Sound. Die Seiten,
ja, aber wenn jetzt ein heranwachsender Gitarrist diese Technik üben will, dann ist es doch auch schwerer, so diesen Sound mit sehr wenig Gain hinzubekommen, als wenn er dann diesen Mid-Gain-Sound. Also ich gebe dir schon recht, dass du, wenn du viel Gain hast, dass dann halt auch alle Greifgeräusche und so rauskommen. Aber Also ich müsste schon viel üben, dass ich das mit so einem crunchy Sound so gespielt bekomme, wie du es eben gemacht hast.
Okay, ich habe unseren Mittelweg gefunden. Ich habe unseren Streitpunkt gefunden und ich habe den Weg gefunden, wie wir dort friedlich rauskommen. Wir reden über zwei verschiedene Parametern. Wenn ich weniger Gain habe, ist es schwieriger oder muss ich mehr Kraft aufwenden, um den Ton erst laut und singend rauszuholen? Was du zum Beispiel, Gero, meinst mit Hammer-On und Pull-Offs, genau, und so weiter, ja, und so fort, klar. Mhm. Weil du musst mehr Kraft einwenden, damit der Ton überhaupt da ist. Das, im Umkehrschluss heißt es aber auch natürlich, dass wenn ich einen High-Gain-Sound habe und ich spiele, bringe Noten mit rein, die ich gar nicht mit reinbringen möchte, wie jetzt zum Beispiel eben, ich schlag aus Versehen eine andere Seite an, die werden dann natürlich von der Lautstärke her hochkatapultiert. Und dann ist es da dann auch wieder matschiger und unsauberer, weil halt einfach direkt solche falschen Töne oder ich sag mal Saiten, die man nicht anschlagen möchte im Lauf, direkt wieder mit da sind. Aber das sind ja zwei, das heißt, bei der einen Technik ist es mit Gain einfach, bei der anderen Technik ist es mit Gain schwieriger. Ja. Man muss halt, und deswegen sag ich ja auch immer beim Üben, übt mit allen Sounds, übt mit einem High-Gain-Sound, übt am nächsten Tag mit einem Clean-Sound und am nächsten Tag mit einem Crunch-Sound, weil ihr dann einfach diesen verschiedenen Kompressionssituation auseinandergesetzt seid und diese verschiedenen.
Man darf sich dabei nicht selbst verarschen. Ja.
Genau, und das ist halt, das hat halt für jede Technik hat das, gibt es da halt ein Pro und ein Con. So, für die Legato-Kram macht natürlich High Gain macht es natürlich einfacher, weil du weniger Kraft aufwenden musst, damit der Ton überhaupt kommt. Aber auf der anderen Seite hat man auch jede andere Seite, die irgendwie mitschwingt. So. Und das heißt da dann wieder, okay, wenn da dein Gain matschig ist, das ist dann wieder etwas, was dann von der Spieltechnik zurückführend ist. Ja. Wo man dann eher dann drauf achten muss, okay, dämpfe ich überhaupt alles richtig ab? Das ist ja zum Beispiel ganz egal, wenn ich einen Clean Sound habe oder so oder einen Crunchy Sound, da muss man ja weniger drauf achten, ob ich jetzt alles so abdämpfe, wie wenn ich einen High Gain Sound habe. Da muss ich ja richtig gucken, ob ich auch alles schön abdämpfe, weil sobald irgendwie nur etwas ein bisschen in Schwingung kommt, bam, ist das ja da. Ja, gut. Puh. Können wir uns darauf einigen?
Ja, natürlich. Ja.
Will noch mal jemand ein Fuzzface mit einem Kompressor hören?
Ja, unbedingt.
Ja.
So. Fuzzface ohne Kompressor. Ich mache noch mal ein bisschen Delay rein, weil es irgendwie so David Gilmour-mäßig ist. So, wir haben den Sound ohne Kompressor. Mit Kompressor. Also es klingt nicht ganz so kratzbürstig. Und irgendwie ist so, ist halt so ein mega krasses Sustain da. Also gerade so beim Single-Note-Spiel. Also ich,
das heißt, ein Kompressor kann auch den Ton sustainen, weil ich habe auch hier im FM9 auch die Möglichkeit, neben Kompressor kann ich auch noch Sustainer auswählen. Das heißt, Sustainer und Kompressor sind quasi dasselbe?
Nee, also ich weiß jetzt nicht genau, was die Sustainer im FM9 machen, aber wir kommen mal wieder zu der Kurve, die so eine angeschlagene Single Note in der DAW hat, zurück. Du hast den Verlauf, dass da, wo du die Saite mit dem Pick verlässt, dass da der Peak ist. Und dann fällt der Pegel ab. Ja. So lang, bis die Saite komplett ausgeschwungen ist, wird es immer weniger. Und mit dem Kompressor, wenn du stark komprimierst, holst du diesen Peak komplett runter und kannst dann so dieses Ausfaden, kannst das halt anheben. Und dadurch hast du den Effekt, dass die Saite einfach lang, dass das Sustain der Saite einfach länger hörbar ist.
Wird aber auch alles halt undynamischer. Ne? Das ist halt ein wichtiger Punkt auch. Bei Kompressoren wird alles, das meinte ich, vielleicht meinte ich das vorhin mehr. Einfach generell, wenn du sehr, sehr viel Gain hast, das ist geil, gar keine Frage, aber der Sound wird halt sehr undynamisch. Das heißt, du kannst hast nicht viel Spielerei.
Ja.
Ne? Nee, für bestimmte Sachen ist das perfekt und für andere Sachen eher nicht.
Ne? Also wenn man jetzt, um auf die Dynamik nochmal zurückzukommen, wenn man jetzt so seinen Part hat in einem Solo oder so, wo man weiß, so, ey, ich will da total filigran spielen und die Saiten nur ganz leicht streicheln, da kann man auch dann irgendwie seinen hart eingestellten Kompressor treten, um da halt nochmal alles rauszuholen. Aber sobald man dann halt wieder reingeht, wird er einem da halt alles schlucken, weil einfach die Spanne von dem Pegel, dafür ist ein Kompressor da. So, wir komprimieren einfach die Spanne von dem Pegel, die wir insgesamt haben. Das ist ein Dynamikeffekt, er verringert die Dynamik.
Interessant.
Ja.
Okay, das will ich auf alle Fälle mal ausprobieren, ob ich damit. Aber du hast gemeint, das funktioniert besser mit einem Fass, als dass man irgendwie da dann den Metal Zone dahinter packt.
Also ein Fass ist im Prinzip auch nur eine Zerrstufe. So. Probier es einfach mal aus. Ich würde würde sagen, wenn du halt einen Amp hast, der schon sehr, oder in deinem Fall ein Amp-Modell hast, was schon sehr glatt klingt, wird der Kompressor es eventuell nicht viel besser machen. Aber
nimm Booster.
Ja, genau. Dann ist eher ein Booster oder
wie der Tube-Screamer,
halt genau.
Zum Beispiel,
dann, ja. Dann ist der besser dafür geeignet. Aber du kannst ja zum Beispiel mal ausprobieren, einfach ja ein Orange-Modell einfach mal aufzureißen. Rockerverb-Modell ist bestimmt auf dem FM9 drauf und dann davor halt mal einen Kompressor zu schalten und gucken, ob dir das was bei eher langsamen Leads gibt, wo es jetzt auf Sustain ankommt. Also mich hat das auch noch sehr überrascht, weil ich immer dachte so, boah, bei einem Fass noch einen Kompressor vor, matscht der nur, aber es ist dann halt auch, es reagiert auch ganz anders aufs Spiel. Also so Sachen, die so ein Fassface eigentlich abwürgen würde, die kommen dann irgendwie noch raus und es macht dann nochmal es macht dann nochmal ganz andere Optionen auf. Also
ja, schon geil, weil gerade in der digitalen Welt kannst du natürlich super viel auch probieren, mal eben so on the fly. Ja, ne?
Genau. So, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Das ist geil. Gibt es da Kompressor-Plugins, die du empfehlen kannst? So von wegen, hey, wenn ihr mit Plugins arbeitet oder hauptsächlich am PC zu Hause arbeitet, irgendwelche Kompressor-Plugins, wo du sagst, die sind für Gitarre, da kannst du quasi alles einstellen, was du willst?
Ganz ehrlich, da habe ich keine Präferenzen. Ich würde sagen, nehmt erstmal das Plugin, was ihr da habt, probiert da erstmal ein bisschen rum. Mhm. Wenn ihr dann wisst, okay, mir fehlt dann noch dies oder das, schaut einfach, es gibt unzählig viele Kompressor-Plugins. Auch
ich glaube, die sind mittlerweile alle echt gut.
Ja, auch viel Freeware, was man halt mal ausprobieren kann, sind so diese klassischen Studio-Kompressor-Plugins, also irgendwie so ein 1176, da gibt es auch hunderte Plugins, die den simulieren und so. Einfach mal, um's so ein bisschen kennenzulernen. Aber ich sag mal so, die Kompressor-Plugins, die bei der DAW dabei sind, die machen oft auch schon einen ganz ordentlichen Job.
Verstehe. Ja. Aber cool. Das heißt, wir nehmen jetzt da raus aus dieser Folge, okay, Kompressoren macht für uns Gitarristen am meisten Sinn bei der Clean-Gitarre, um halt einfach, ich sag mal, die Dynamik, wie Fabian auch als Kritikpunkt gesagt hat, ein bisschen anzugleichen, dass das halt eben eine Ebene quasi ist und halt eben nicht so die krassen Peaks und die krassen Tiefs quasi gibt. Das ist eigentlich im Prinzip das, was ein Kompressor macht. Mit dem Threshold tut man das Level, auf welcher dB-Anzahl der Kompressor aktiviert ist, auswählen. Und die Ratio bestimmt, wie hart er aktiviert. Und Attack und Release, wie schnell er aktiviert und wie schnell er wieder loslässt.
Ja,
stimmt. Mehr als das gibt es gar nicht so groß zu wissen, oder? Ja,
und ich würde auch empfehlen, an die Hörer, wenn sie sich ans Thema Kompression ranarbeiten wollen, auch wenn ihr ein analoges Pedal habt, schaut einfach mal in so ein Plugin rein, gebt da irgendeine Spur drüber und spielt damit rum, dass ihr halt so ein bisschen versteht, okay, was macht der eigentlich? Weil ich verstehe auch, dass wenn man da halt so ein Boss CS3 oder ein ähnliches Pedal hat, was man da schon ziemlich penibel einstellen muss, um da einen coolen Sound rauszubekommen, dass es dann halt auch echt so ein bisschen überfordernd ist. So, und bei einem Plugin, man hat das alles sehr schön grafisch dargestellt. Und da sieht man auch, okay, der Threshold, da wird einfach der Kipppunkt von der Kurve niedriger angesetzt. Beim Ratio wird die Kurve einfach flacher, sobald abgeregelt wird. Das ist alles nicht so ein Hexenwerk, wenn man es einmal verstanden hat.
Ja, und ich glaube, verstanden haben wir das nach dieser Folge auf alle Fälle. Ich bin definitiv etwas schlauer geworden.
Auf jeden Fall.
Komme meinem Sound-Ideal an der Lead-Gitarre immer etwas näher. Ich habe nämlich, obwohl ich mich so wenig mit auskenne mit den ganzen Soundgeschichten, habe ich tatsächlich aber dennoch ein Sound-Ideal. Und zwar ist es, ich möchte nicht klingen wie ein Gitarrist. Ich möchte klingen wie ein Keyboard. Ich finde ein Keyboard-Lead-Sound ist das, was ich irgendwann mal an der Gitarre haben möchte. So dieser Jens Johansen, ein bisschen Jordan Rudess-mäßige Sound, wo direkt die Note da ist, sobald reingedrückt wird, mit ganz viel Obertönen und dann mit den Obertönen gespielt wird und so. Sowas mal an der Gitarre hinkriegen, das ist so, habe ich schon seit ein paar Jährchen.
Aber da könntest du wirklich auch mal ein Fass probieren und dann vielleicht mit so ein paar Modulationseffekten oder so.
Da gibt es auch so Synth-Fass. Da fällt mir eine lustige Anekdote ein, die kann ich gerade noch mal bringen. Ich habe ja in jungen Jahren auch mal in einem Musikgeschäft gearbeitet und da hat ein Kunde gerade das aktuelle das damals aktuelle Boss GT10 angespielt und ist da voll drin versunken hinten im Amp-Raum. Und da kam ein anderer Kunde rein und war so total, na, ich sag mal, gehypt und dachte, ja, irgendwie hat voll Bock auf Keyboards und wo sind denn hier die Keyboards? Und meinte so, ah, boah, da hinten, da klingt es ja schon richtig toll nach Keyboard. Und mein Kollege und ich, wir haben uns so angeguckt und dachten uns so, ja, das dürfen wir dem Kunden da hinten nicht erzählen, glaube ich.
Geil.
Vielleicht wäre das was für dich. Boss GT10.
Ja,
hat
das nicht Robin?
Ah, das kannst du mit dem FM9 locker machen. Ja, bestimmt. Es gibt doch so einen Synth-Block. Probier den
ja.
mal aus.
Ja, ja, genau. Ja, aber genau. Gar nicht groß Synth, sondern was ich halt echt geil finde am Keyboard-Sound ist halt eben, die Note ist laut. Das ist so ein bisschen das, was ich gerne mal erreichen möchte. Eine laute, präzise Note, aber mit wenig Pick-Attack quasi dabei. Aber das ist halt schwer zu erreichen, weil du musst halt dennoch viel reinschlagen, damit du überhaupt eine laute Note bekommst quasi. Ja. Also eine artikulierte Note, wie gesagt, die Artikulation und so geht ja verloren, wenn ich jetzt wenig reinpicke, auch mit einem durchaus, die Erfahrung habe ich auch gemacht, mit einem hohen Zerrsound, das hat schon einen Effekt auch. Aber dass ich halt irgendwie direkt eine Note habe, die schon wow
ja,
ist. Ihr kennt doch diesen Keyboard-Sound, ihr wisst doch, was ich
meine. Was du probieren kannst, ist so ein schneller Swell-Effekt. So, das benutzen auch so ein paar Jazz-Gitarristen, das ist überhaupt nicht mein Sound. Aber wenn der Swell quasi so schnell einsetzt, dass so die Transiente von deinem Attack gerade so verschluckt wird und dann nur noch das Sustain übrig bleibt, aber der halt auch so schnell abregelt, dass du da schnell Single Notes spielen kannst, das so vor einem stark verzerrten Sound, das könnte so deinem Ideal schon nahe kommen.
Vor einem Verzerrer? Ja. Okay, ich weiß, was ich gleich in meiner Mittagspause machen werde.
Geil.
Nice, da werde ich mir mal Swells, interessant. Alles klar, Leute. So, ich würde sagen, wir haben genug komprimiert.
ja.
Über Kompressoren gelernt. Gerus war uns mal wieder ein Fest. Sehr, sehr viel mit rausgenommen.
Dank. Ja, gerne
werde
wieder.
Auf alle Fälle mich hinsetzen und mal ein bisschen meine Clean Sounds aufpäppeln damit, den einen, den ich habe. Da macht auf alle Fälle was mit aus. Ich habe mich schon öfters schon im Studio auch gehört, Leute, die gesagt haben, ey, Justin, geiler Clean Sound, aber mach mal einen Kompressor drauf, du hast ja gar keinen Kompressor drin. Und dann, ja, stimmt. Gibt so gewisse Noten, die hört man gar nicht, wenn ich sie spiele, wenn ich sie zupfe. Deswegen, sehr, sehr cool. Fabian, auch wieder danke fürs Podcasten. Robin, danke in die Regie für Tipps und Informationen aus dem Netz hier reinzugeben. Wir bedanken uns natürlich auch an unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Jeder, der mal bei Spotify vorbeischaut oder iTunes und uns eine 5-Sterne-Review gibt, der ist uns immer sehr hold, sehr nett. Den nennen wir direkt einen Freund, wer uns sowas gibt. Und natürlich auch hier wieder die Information, dass wir einen Discord-Kanal haben und einen Discord-Server haben, wo wir alle auch vertreten sind, wo wir alle auch am Diskutieren sind. Gero und Nico haben mich letztens hardcore verwirrt mit Ohm-Geschichten. Das war alles ein bisschen verwirrend für mich. Ohm hier, Ohm da, ja. Impedanzen. 4 mal 1 ist 8 und dann mal 2 ist 6.
Ja, da hatte ich ja ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, ich habe in diesem Gear-Thread habe ich total den Vibe gekillt, weil alle irgendwie so, was geht da jetzt ab? Das ist doch Schule. jetzt vergleichen die da ihre Formeln, Mann.
Ich fand es irgendwie als Außenstehender spannender, auch wenn ich wenig verstanden habe. Na gut, das ist ja was für die nächste Folge. Gero ist auf alle Fälle bald wieder da. Und euch sehe ich hoffentlich an unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und beim Sound rumtüfteln. Und auf Wiederhören.
Tschüss.
Gut. Robin, du schickst mir dann deine Spur für das eine auf Wiedersehen am Ende.
Ja, genau.